Auszeit. Der Recken-Podcast. Präsentiert vom A2 Shopping Center Altwarnbüchen.
Es waren zuletzt mal wieder ereignisreiche Wochen bei unserer TSV Hannover Burgdorf. Es gab eine Länderspielpause, bei der viele Recken für die deutsche Mannschaft und andere Nationalteams im Einsatz waren. Im DHB-Pokal gab es dann leider das Aus gegen Flensburg-Handewitt und am vergangenen Wochenende folgte noch ein umkämpftes Spiel bei Aufsteiger Bietigheim, bei dem es am Ende ein 28:28 Unentschieden gab und die Recken also einen Punkt mit nach Hannover nehmen konnten. Um all das einmal Revue passieren zu lassen, was wir zuletzt erlebt haben, ist es höchste Zeit für die nächste Auszeit. Genau die machen wir jetzt und da freue ich mich in dieser Folge über einen Gast, der sich nicht nur mit ereignisreichen Wochen, sondern ja quasi mit ereignisreichen Monaten auskennt, denn was bei ihm im Laufe des letzten Jahres passiert ist, das ist wirklich Wahnsinn. Herzlich willkommen, Renas Uschins.
Hallo, moin zusammen.
Ich habe es gerade angesprochen, Renas. Du warst das letzte Mal hier, das habe ich extra nochmal nachgeschaut, im November letzten Jahres. Und seit deinem Besuch hier sozusagen ist Folgendes passiert. Du hast eine Heim-EM gespielt, die auch gut abgeschlossen wurde mit Platz 4. Du hast Olympia gespielt, hast jetzt eine olympische Silbermedaille zu Hause, hast Verantwortung immer mehr übernommen in der Nationalmannschaft und natürlich auch bei den Recken. Musst du dich eigentlich manchmal irgendwie noch kneifen, wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel guckst und sagst, was ist da eigentlich alles passiert?
Ja, über solche Sachen denkt man nicht so viel nach, was auch gut ist. Aber ja, wie du sagst, letztes Jahr saßen wir hier und dann haben wir gesprochen, habe ich eigentlich die Chance zur EM mitzufahren oder nicht? Und jetzt bist du in einer ganz anderen Position, 11 Monate später. Das ist schon sicherlich, was man selbst nicht erwartet hat. Aber ja, es macht einen umso glücklicher irgendwie, weil man ja sieht, dass der Weg, den man geht hier in Hannover und auch die Leistung, die man zeigt, dass die stimmen. Und da bin ich auch sehr froh drüber und hoffe, dass es so weitergeht.
Ich glaube, das hört man jetzt auch schon wieder raus, dass auch vielleicht deine Bescheidenheit so ein Punkt ist, die dich immer weitergebracht hat, weil du eben total bodenständig geblieben bist. Deswegen, wir reden da später jetzt in dieser Folge auch noch mal ein bisschen drüber, über all das, was da passiert ist. Aber das ist, glaube ich, für mich, so wie ich es wahrnehme, schon mal so ein Punkt, wo ich sage, deswegen arbeitest du auch weiter intensiv an dir, weil du eben immer schön down to earth bleibst, wie man so schön sagt. Lass uns, bevor wir dann wie gesagt gleich darauf kommen, wie das alles mit dir so vorangegangen ist im letzten Jahr, nochmal auf das aktuelle sportliche Geschehen schauen. Ich habe gerade eben gesagt, letztes Spiel in Bietigheim war ein Unentschieden, 28:28. Beim aktuellen Saisonverlauf, Blick auf die Tabelle, hat man vorher sicherlich gesagt, die Recken reisen als klarer Favorit an. Jetzt war es am Ende ein Punkt in einem kämpferischen Spiel. Wie bewertest du diesen Punkt jetzt mit ein bisschen Abstand zum Spiel?
Ja, ich finde schon, dass irgendwo ein Punktverlust ist, trotzdem, auch wenn wir das Spiel am Ende hätten verlieren können. Aber ich habe mir das Spiel nochmal angeschaut und ja, wenn man sieht, was wir alles am Anfang liegen lassen, also alles an freien Chancen, dann haben wir einfach die große Chance verpasst, das Spiel von Anfang an zu kontrollieren und frühzeitig mit 3-4 Toren wegzugehen, weil es war nicht so, dass Bietigheim auch Großchancen hatte, sondern wir das schon teilweise auch sehr gut wegverteidigt haben, hatten zwischendurch Probleme in der Abwehr. Aber ja, ich fand schon, dass wir klar leichte Fehler gemacht haben, die wir sonst nicht machen und das im Zusammenspiel mit den Fehlwürfen einfach dazu beigetragen hat, dass nur ein Punkt wurde. Aber ich muss trotzdem sagen, über weite Strecken des Spiels haben wir uns Chancen erspielt, wie auch die letzten 10 Minuten, wo wir wieder viele Freie liegen gelassen haben. Ich glaube, ein Camper, ein Wurf vom Kreis, ein 7 Meter, den ich liegen gelassen habe. Und all das zusammen reicht halt in der Bundesliga auch nicht mehr für einen Sieg, auch wenn es ein Aufsteiger ist. Das hat nichts zu bedeuten, weil die können ja auch gut Handball spielen, hat man ja gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt auch, wir haben zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme am Vorabend, hat auch gerade erst wieder der HSV Hamburg gegen die Füchse auch wieder einen Punkt geholt. Also es ist wirklich, man kann da wirklich vorher schwer Prognosen ausgeben in dieser Handball-Bundesliga. Christian Prokop hat nach dem Spiel in Bietigheim auch gerade die Anfangsphase angesprochen. Da hattet ihr auch wirklich ja viel Pech, muss man echt dazu sagen. Ich glaube 5-6 Mal Pfosten, Latte oder sowas, was alles dabei war. Also würdest du auch schon sagen, das war schon die Phase, ja, wo ihr es verpasst habt, das gleich in eure Richtung zu lenken und die vielleicht am Ende auch entscheidend war, dass es dann nur in Anführungsstrichen der Punkt war?
Ja, definitiv. Das würde ich so unterstreichen. Weil ich glaube, hätten wir uns da frühzeitig ein wenig absetzen können, dann gibt es ja auch dem Gegner wie Bietigheim, der vielleicht der Underdog ist, vielleicht ein anderes Gefühl. Weil sonst haben die ja nach Minute 15, 20, 25 immer das Gefühl, oh, heute geht was, da können wir richtig gegenarbeiten. Und wenn du so eine Dominanz ausstrahlst, weil du ihre Fehler schnell bestrafst, was wir sonst mit anderen Gegnern machen, dann verlierst du irgendwie diese Dominanz und diesen vielleicht Respekt gegenüber dem Gegner, den er vielleicht anfangs hat. Das war einfach der ausschlaggebende Punkt, genau wie im Spiel gegen Flensburg im Pokal. Lassen wir Konter liegen, freie Würfe liegen, wo wir, glaube ich, dann auch gegen Flensburg mit 3-4 vorne liegen können. Dann überstehen wir da so eine zweite Halbzeit mit einer schlechten Phase besser. Weil ich glaube, wenn Flensburg dann mit 3-4 hinten liegt in der ersten Halbzeit, ich glaube, dann werden die auch langsam zittrig. Und so hat sich das auch in den letzten beiden Spielen wiedergespiegelt, was wir auf jeden Fall besser machen müssen. Also nicht die Qualität, was wir spielen, sondern einfach die Chancenverwertung, die wir dann besser verwerten müssen.
Ja. Gab noch diese Szene gegen Bietigheim zum Schluss mit dem Videobeweis, vermeintliches Foulspiel, dann ich glaube Hannes war es, der den Ball noch hatte. Wie hast du die Szene gesehen? Also es gab ja natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, ey, das muss dann eigentlich nochmal einen 7 Meter geben, den sie nicht gegeben haben, aber wie hast du es gesehen und bewertet?
Schwierig, ich habe die Szene auch gerade nicht im Kopf. Ja, deswegen kann ich auch, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Hannes hat gesagt, dass er auch ein bisschen Kontakt bekommen hat, was ihm auch dann beim Wurf gehindert hat, und dann müssen die Schiedsrichter entscheiden, ist es ein Kontakt, der reicht für einen 7 Meter oder nicht. Sicherlich so eine Entscheidung, die vielleicht ein anderer Schiedsrichter anders getroffen hätte, aber da sicherlich kein Vorwurf gegen die Schiedsrichter oder gegen die Entscheidung. Ja, die Szene war jetzt nicht ausschlaggebend für unsere 2 Punkte, sondern die 59 Minuten davor.
Jetzt habt ihr vor der Länderspielpause, hattet ihr natürlich einen richtigen, ja, super Flow, kann man fast schon sagen. Ja, da lief ja irgendwie alles. Ihr habt dann auch Berlin zu Hause geschlagen, ihr hattet dann Flensburg in der Liga zu Hause geschlagen. Jetzt gab es natürlich, wenn man diese letzte Woche sich anguckt, mit dem Aus gegen Flensburg und jetzt dem Unentschieden in Bietigheim, kann man ja schon sagen, dass vielleicht so der absolute Flow so ein bisschen abhanden gekommen ist. Wie ist denn jetzt bei euch gerade so in der Mannschaft auch die Stimmungslage nach dieser Woche? Sagt man da, ja gut, okay, es konnte ja auch nicht ewig so super gut weitergehen, wie es vorher war, oder ist der Ärger schon so ein bisschen da und sind die Ansprüche auch gewachsen von der Zeit davor, wo es eben so rund lief bei euch?
Ich glaube, klar sind vielleicht die Ansprüche bei dem einen oder anderen gewachsen, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass ein riesen Ärger da ist, weil wir trotzdem das noch realistisch alles einschätzen müssen. Klar, dass man irgendwo im Flow war, aber auch, was ich gesagt habe, dass wir nicht jetzt unbedingt schlechter gespielt haben, vielleicht 1-2 Fehler gemacht haben, ja, gegen Bietigheim, aber grundsätzlich einfach das Tor nicht getroffen haben. Und ich glaube, dann hat man auch das Spiel Melsungen-Magdeburg gesehen. Du kannst eine Top-Mannschaft sein, wenn der gegnerische Torhüter aber 19 Paraden hat, dann verlierst du halt -8 als Top-Team. Und so ging es jetzt genauso. Gegen Flensburg, glaube ich, hatte der Torwart 18 Paraden und jetzt wieder gegen Bietigheim so viele Fehlwürfe, was ich schon erwähnt habe. Und deswegen kann ich sagen, dass wir da alle ruhig und entspannt sind und mit riesiger Vorfreude auf Samstag blicken, auf Spiel gegen SC Magdeburg. Da wollen wir genau denselben Handball spielen, nur mit einer besseren Wurfquote und da Magdeburg weiter an die Verunsicherung spielen.
Wo ihr jetzt ja auch wieder eine volle Trainingswoche habt, euch mit ein bisschen mehr Vorlauf und mehr Ruhe vorbereiten könnt auf Magdeburg, was jetzt ja eben letzte Woche auch nicht der Fall war. Du warst bei der Nationalmannschaft, ihr seid da, glaube ich, mit einem Nachtflug aus der Türkei dann wiedergekommen, dann am nächsten Tag eine Trainingseinheit oder so, was hattet ihr, glaube ich?
Ja, genau.
Eine, ne?
Ja.
Und dann ging es direkt schon rein ins Pokalspiel. Dazu kam dann noch, dass Joel ausgefallen ist. Hat das alles dann auch schon einen Impact gehabt? Torwart, nur ein etablierter Bundesliga-Torwart dabei. Marian, der wieder dabei war, aber der ja vielleicht auch nach der Verletzung erstmal wieder so ein bisschen reinfinden muss. Plus die Kräfte, die ihr bei der Nationalmannschaft gelassen habt, dass das schon auch einen Impact hatte auf die Ergebnisse?
Es kann schon sein, vielleicht, dass es ein bisschen Impact hatte. Weil ich glaube, man hat gesehen, wie sich Joel und Simon richtig gut ergänzt haben die letzten Wochen. Da hat man schon gesehen, dass auch Joel ein bisschen gefehlt hat. Vielleicht hat sich das ja dann so geäußert, dass vielleicht nicht viel, aber 2-3% einfach an Frische gefehlt haben und dass sich dann eben auch auf dem Feld ausgewirkt haben, wie du auftrittst, mit welchem Feuer du spielst. Ich würde gar nicht sagen, dass wir jetzt emotionslos gespielt haben, aber wirklich diese letzten 2-3%, die du vielleicht als Zuschauer nicht wahrnimmst, sondern die du in der Mannschaft spürst, wie du gegenüber den Gegner auftrittst, ich glaube, das hat schon ein wenig gefehlt, dass du auch Flensburg zeigst, heute ist hier nichts zu holen oder nochmal nichts zu holen. Das hatten wir dann auch, wo wir dann in der zweiten Halbzeit den Faden verloren haben, ja auch komplett abgestellt. Und ja, aber ich will jetzt das auch nicht als Ausrede nehmen, weil wir kennen das ja auch vom letzten Jahr, alle 3 Tage gespielt. Aber trotzdem würde ich sagen, dass man jetzt, wenn man nicht europäisch spielt, trotzdem diese letzte Frische hat. Wie es zum Beispiel war, ich glaube, in Hamburg, wo wir hinten liegen, aber das Spiel nicht abreißen lassen, wo wir in Göppingen hinten liegen, aber nochmal zurückkommen. Ich glaube, das sind so diese kleinen Punkte, die uns einfach dieses Jahr gut tun, auch wenn es sportlich schade ist, dass wir in Europa nicht dabei sind. Aber genau, da haben wir mehr Körner für die Bundesliga auf jeden Fall.
Und dann hoffen wir, dass ihr dann jetzt alle Körner wieder zusammensammelt für Samstag. Hast du es ja gerade schon angesprochen. Blicken wir jetzt auch mal nach vorne auf das nächste Spiel. Der SC Magdeburg ist zu Gast in Hannover, amtierender Meister, amtierender Pokalsieger. Und die Hütte ist voll, restlos voll, schon länger ausverkauft. Wie groß ist die Vorfreude auf dieses nächste Handballfest, das es ja, denke ich, unter diesen Voraussetzungen auf jeden Fall werden wird. Das kann man schon sagen.
Ja, die Vorfreude ist riesig, weil, wie du sagst, die Halle ist schon länger ausverkauft. Da spricht sich ja auch bei uns rum. Genau, glaube ich, wie gegen Löwen, habe ich gehört, dass schon fast ausverkauft oder ausverkauft sein soll. Da merkt man schon die Euphorie, die in Hannover aktuell ist. Nicht nur für uns auf dem Spielfeld, sondern nebenher, und das stimmt schon einen sehr positiv, weil man ja merkt, wie die Fans hinter einem stehen, wie die Stimmung dann ist, auch in den ersten 5 Minuten, wo man den Gegner auch von der Atmosphäre ein bisschen unter Druck setzt. Und ja, da kommt das nächste Top-Team, und was ich schon sagte, ich will gar nicht sagen, dass wir den Flow verloren haben, sondern wir wollen genau denselben Handball spielen, wie wir es auch jetzt die letzten beiden Spiele gemacht haben. Vielleicht mit 2 Fehlern weniger und mit einer besseren Effektivität. Und natürlich auch hinten mit einer super Abwehr. Und dann denke ich, dass wieder ein schönes Handballspiel wird für alle. Und dann wollen wir natürlich die Magdeburger in die Crunchtime zwingen. Und ja, wie man weiß, ist in der Bundesliga dann ab Minute 50 alles möglich, wenn es dann plus minus 2 steht.
Der SC Magdeburg, da läuft jetzt diese Saison auch nicht alles so rund. In der Champions League zum Beispiel haben sie ein paar Rückschläge hinnehmen müssen und jetzt zuletzt dann auch gegen Melsung, ja schon, kann man sagen, eine ganz schöne Klatsche kassiert. Macht sie das nochmal ein bisschen gefährlicher, weil sie vielleicht so ein bisschen sind wie der berühmte angenockte Boxer, der jetzt kommt und sagt, wir wollen jetzt das mit aller Macht wieder ins Positive kehren, würdest du das sagen, oder?
Kann schon sein, weil da mächtig Druck auf dem Kessel ist, weil wenn du ein Top-Team bist, möchtest du nicht nach 11 Spieltagen oder 10 Spieltagen 6 Minuspunkte auf dem Konto haben, das wäre ein kleiner Super-GAU. Deswegen würde ich schon sagen, dass sie alles dran setzen werden, um die 2 Punkte mitzunehmen. Aber ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil für uns ist, weiß ich nicht, weil letztes Jahr kamen die ja auch mit einen guten Flow zu uns, haben fast keine Spiele verloren, dann
bildlich durch den Bart von Bennett Wiegert dargestellt, letztes genau. Jahr, ne, in der letzten Saison, genau.
Stimmt, ja. Und selbst da in diesem Flow haben wir sie geschlagen. Also würde ich schon sagen, dass wir da alles machen werden und gegen kämpfen werden und ja, auch zeigen wollen, dass wir eine Chance haben, die Magdeburger diesmal auch in der heimischen Halle zu bezwingen.
Ist natürlich top besetzt, der Kader. Oma Ingi Magnusson, Gisli Christiansson, dein Nationalmannschaftskollege Philipp Weber. Die drei, würdest du noch irgendwie jemanden vielleicht so als Schlüsselfiguren rausstellen bei den Magdeburgern, die fürs Spiel ja besonders wichtig sind? So sind es die drei, oder würdest du noch wen anders in den Kreis mit reinholen?
Ich glaube, die Magdeburger leiden gerade unter Verletzungssorgen. Da, glaube ich, merkt man schon, dass ein Felix Klar extrem fehlt, dem Magdeburger Spiel. Aber gut, uns kann es ja egal sein. Wir wollen jede Chance nutzen, die wir haben. Und klar ist da trotzdem extrem viel Qualität da. Also man darf jetzt auch nicht das falsch einordnen, dass Magdeburg in Melsung mit 8 verloren hat. Ich habe ja auch erwähnt, dass vielleicht an den 19 Paraden vom Torhüter lag. Und wir eine extrem gute Abwehr brauchen, um auch die zu stoppen, weil ja, so viel 1-1 Qualität hat halt nicht oder sehr selten, ist sehr selten vorhanden. Auch in der Handballwelt, und da wird was Großes und ja, Ansprechendes auf uns zukommen, und wir freuen uns aber auf die Aufgabe, weil wir auch gezeigt haben, dass auch trotzdem wir so einen Kader gut verteidigen können wie in den letzten Jahren. Da haben wir, glaube ich, gegen Magdeburg 26 oder 27 Tore gefangen, was vergleichsweise sehr wenig ist, und das wollen wir einfach nochmal bestätigen und nochmal zeigen, dass wir es neben Flensburg, Berlin auch das nächste Top-Team auch bezwingen können.
Ist es für dich eigentlich irgendwie ein Stück weit auch immer noch besonders, gegen Magdeburg zu spielen? Du hast ja auch in deiner Jugend da die Magdeburger Vergangenheit. Oder ist das mittlerweile schon auch so lange her, dass du sagst, ja, das steht zwar in meiner Vita sozusagen, aber so vom Gefühl ist es gar nicht mehr so besonders.
Ja, halb. Jetzt im dritten Ja, bei den Recken ist vielleicht weniger besonders. Ich glaube, das ist nochmal mehr, wenn man in Magdeburg spielt, weil da ja einfach, sage ich mal, der Ort ist, wo man als Jugendlicher dann groß geworden ist, in Anführungszeichen. Das ist doch mal nochmal etwas Besonderes. Aber jetzt zu Hause gegen Magdeburger, klar, anders als die anderen Bundesligisten, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass hoch besonders ist.
Okay, das heißt, es gibt auch nicht irgendwie mit irgendjemandem in Magdeburg vorher irgendwie mal ein WhatsApp-Nachrichten-Chat, wo es mal ein paar Sprüche gemacht werden oder so, was man vielleicht mal ein bisschen stichelt vorher, das gibt's jetzt nicht bei dir.
Nee, also mit Lukas Mertens, der jetzt auch bei der Nationalmannschaft ist, mit denen haben wir ein bisschen gequatscht, aber sonst ist da jetzt kein Kontakt vorhanden.
Okay, freuen wir uns sehr drauf. Also ausverkaufte Hütte dann gegen Magdeburg. Jetzt machen wir nochmal einmal den Schritt weiter nach vorne, wo ich ja immer weiß, dass ihr das mannschaftsintern nicht tut, euch natürlich nur aufs nächste Spiel fokussiert. Aber ich würde gerne nochmal den Dezember ansprechen, der dann danach folgt, weil das ist auch wieder ein ganz schöner Hammer-Dezember, muss man sagen. Da sind Spiele dabei in Lemgo, gegen die Löwen, in Kiel, in Melsungen, das Ganze dann alles noch vor Weihnachten. Wie richtungsweisend wird dieser Monat Dezember, wenn man sich diese Gegner alle so anschaut und auch auf die Tabelle schaut, wo ihr jetzt immer noch auf Platz 2 steht, stand jetzt, wie entscheidend wird der, um zu sehen, in welche Richtung es dann wirklich gehen kann bei euch in dieser Saison?
Ja, ich glaube, unsere Zielsetzung wird nicht sein, auf Platz 2 zu bleiben, das eher nicht. Aber ja, es wird sehr spannend. Wir werden dann wirklich sehen, wie qualitativ wir uns entwickelt haben, auch nochmal im Gegensatz zum letzten Jahr, weil da kommt wirklich Schlag auf Schlag, Top-Team für Top-Team, auch Lemgo. In Lemgo zu spielen ist extrem brutal dieses Jahr und da wird's, ja, ich glaube, der schwierigste Monat von den allen bisher sein. Ich glaube, wir haben bisher gezeigt, dass wir auch bei den vermeintlich leichteren Gegnern uns vielleicht einen Ausrutscher weniger erlauben als letztes Jahr. Das denke ich schon, kann man bisher sehen. Und jetzt wollen wir auch gucken, ob wir den nächsten Schritt machen, was die Gegner angeht, mit denen wir uns messen, die vielleicht in derselben Tabellenregion wie wir sich befinden. Und da wollen wir auch klar einen Schritt nach vorne machen und gerade die Heimspiele alle gewinnen, aber auch natürlich auswärts im Lemgo vielleicht, wo ich die letzten 2 Jahre unter die Räder gekommen bin, auch ich persönlich mit meiner Leistung, wo man auch einfach mal ein anderes Gesicht zeigen will und mal den Bann brechen möchte. Das wird sich jetzt zeigen und ich freue mich sehr drauf, weil das ist eine riesige Herausforderung und das ist genau, was ich an der Bundesliga mag.
Die Heimspiele hast du gerade angesprochen, das ist ja jetzt Magdeburg, dann sitzen noch die Löwen, das ist wie gesagt auch schon ausverkauft, aber ich glaube für das letzte Heimspiel, das ist dann gegen den HC Erlangen, da gibt es noch Karten, also wenn das jetzt jemand hört und sagt, ich will auf jeden Fall nochmal in der Vorweihnachtszeit einmal in die Reckenfestung kommen, dann gibt es gegen Erlangen also noch die Chance, also gerne zugreifen. Gut, Renas, dann machen wir jetzt mal einen Cut unter die aktuelle sportliche Situation und kommen jetzt, wie vorhin dann angesprochen, nochmal ein bisschen zu dir. Ich würde erstmal interessieren, bei diesen ganzen Sachen, die wir vorhin auch schon durchgesprochen haben, die EM sicherlich ein Riesending, deine persönliche Entwicklung, die Olympischen Spiele, kannst du eigentlich irgendwie so einen Höhepunkt rausstellen? Also gibt es für dich so einen Moment, wo du immer sagst, das ist für mich, das war so der absolute Wahnsinnsmoment im letzten Jahr?
Ich glaube, was wirklich sehr schön war, war das Turnier, die Olympia-Quali in Hannover, wo man dann vielleicht nach der EM 2 gute Endspiele gemacht hat, dann ist wieder Kai ausgefallen und jetzt wollte man bestätigen, dass man die Leistung auch bringen kann. Und das hatte man in Hannover und hat man auch gezeigt, und wurde auch von den Fans gefeiert. Das war schon was Besonderes. Und natürlich war ja der absolute Knaller grundsätzlich Paris, Olympia, das alles zu erleben mit den jungen Jahren, auch in der Rolle als erster Rückraumrechter und ja nach den Verletzungen gefühlt als einziger Rückraumrechter, den wir im DHB-Team hatten. Das war schon auch ja sehr wertvoll, wie man sieht. Ich habe viel Erfahrung mitgenommen, viel Entwicklung mitgenommen, wie auch als Mannschaft. Und ja, ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, dass dann sicherlich die letzten 6 Sekunden waren im Viertelfinale gegen Frankreich, die wirklich der absolute Höhepunkt war, weil auch in der Dramaturgie und wie das alles stattgefunden hat, was da alles zusammenkommen musste, das, ja, ich glaube, nicht ganz nochmal so geben wird in meiner Karriere.
Absolut. Also das haben alle gesagt, auch Leute, die, weiß nicht, schon seit jahrzehntelang Handball verfolgen, die echt sagen, das war sowas von außergewöhnlich, was da passiert ist. Da würde mich nochmal interessieren, in dem Moment, ihr steht da, also ich glaube, es waren noch 8 Sekunden auf der Uhr, Dika Mem, einer der weltbesten Handballer hat den Ball in der Hand, es sind noch 8 Sekunden auf der Uhr und ja, dann wird angepfiffen. Natürlich habt ihr euch vorgenommen, dass ihr da nochmal alles reinlegt, die stört, die nervt bis zum Get-No. Aber sei mal ganz ehrlich, in dem Moment hast du daran gedacht, dass das noch geht? Realistisch jetzt? Also auch wenn du alles versucht hast, aber hast du es gedacht?
Ja, als die Auszeit kam von den Franzosen und 6 Sekunden noch da auf der Uhr waren, dachte ich, okay. Also dachte man sicherlich im ersten Moment, okay, das Ding ist vorbei. Dann kamen wir nochmal zusammen mit der Mannschaft, standen im Kreis und da haben wir an uns selbst appelliert, okay, wir müssen jetzt einfach das Ding nochmal alles reinwerfen, um einfach die geringste Chance, die überhaupt noch da ist, um die dann auch nutzen zu können, falls die kommt, weil wir können es ja nicht direkt beeinflussen, weil normalerweise spielt es das Ding ja runter. Und dann war es weg von dem Gedanken, okay, hier ist gelaufen, hin zu dem, okay, wir werfen alles rein, unabhängig vom Ergebnis. Und dann wurde das auch entsprechend belohnt, weil jeder, der dann auf dem Feld stand, jeder, der Druck gemacht hat, an diese minimale Chance glaubte.
Ja.
Als ich dann gesehen habe, überraschenderweise gesehen habe, dass Julian Köster den Ball in der Hand hat auf einmal, nachdem die KMM den weggeschmissen hat, ja, dann setzt sein Instinkt frei, feuerfrei, Sprint Richtung Tor, Ball in die Hand nehmen und dann rauf aufs Tor. Und im Automatismus habe ich dann gesehen, dass ich durch die Hosenträger vom Torwart werfen wollte. Also das sind so Gedanken, die waren einfach im Automatismus drin.
Ja.
Und dann hat es auch so funktioniert, weil ich drauf spekuliert habe, dass der Torwart vielleicht einen langen Schritt macht und dadurch die Beine offen sind. Und ja, dann hat es so funktioniert und dann waren wir natürlich in so einem mentaler,
absoluter Push dann nochmal, ne? Das gibt dich für die Verlängerung dann auch.
Also. Ja, genau. Wir hatten einfach diesen Push, dieses Momentum auf unserer Seite, ja, weil wir einfach mental, sag ich mal, überlegen waren, die erstmal diesen Schock verdauen mussten.
Ja.
Und das dann so noch mit der Schlussphase funktioniert hat, mit dem letzten Tor und Parade von David, das war ja wirklich Wahnsinn. Da war man aber auch mental dann erstmal ausgelaugt.
Ja, also über diese Situation, das ist ja so krass, über diese Situation könnte man ja stundenlang sprechen, weil da gibt's ja so viele Dinge. Wenn du den Ball in die Hand bekommst und denkst nur eine Sekunde länger nach, was mache ich damit jetzt? Also du sagst, du setzt diesen Automatismus sofort frei, diesen Instinkt. Dauert das Ganze bei dir nur eine Sekunde länger, bis du reagierst? Zack, wäre schon zu spät gewesen, ne? Also das ist total irre, was man in so einer Situation, wo man da eigentlich schon drüber sprechen kann. Echt absolut krasser Moment.
Ja, aber es ist schön, dass man jetzt so einfach in der Geschichte eingeht vielleicht.
Ja.
Wie alle sprechen, als so ein einmaliger Handballmoment. Und dass man jetzt Teil davon ist und mit so einer Rolle, ich glaube, das ist schon ganz cool und kann man auch noch in 5 bis 10 Jahren drauf gucken und drüber sprechen.
Und? Dass du Nikola Karabatic mal eben in Rente geschickt hast. Kann man auch immer wieder sagen. Also das kann ja auch keiner mehr nehmen, Renas. Das ist jetzt so. Kannst du eigentlich irgendwo einen Grund nennen, wo diese Leistungssteigerung bei dir im letzten Jahr hergekommen ist? Also du hast immer weiter an dir gearbeitet, aber gab es irgendwie so ein Klickmoment, wo du gesagt hast, vielleicht war es hier die Olympia-Quali, da hast du ja auch abgeliefert wie sonst was und dass du sagst, da hast du Klick gemacht und deswegen habe ich persönlich diesen Schritt nach vorne gemacht. Das ist ja sowohl qualitativ bei dir, also dass man spürt, du gehst voran, du hast auch vielleicht eine andere Aura auf dem Platz, deine Verantwortung, die du nimmst, aber auch quantitativ, also die Daten geben es ja auch her, wenn man bei dir zum Beispiel mal reinguckt, Wurfquoten, Anzahl Tore, das hat sich ja enorm gesteigert.
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ja, das war sicherlich ein Prozess einfach, in dem man vielleicht im Spiel etwas gemacht hat, was man vielleicht sonst nicht gemacht hat, vielleicht was Wurfart angeht, vielleicht anderen Wurf, anderen oder einen besseren Zweikampf, weil man sich auch zum Beispiel athletisch entwickelt hat, dass man dadurch einen besseren Zweikampf hat und der Gegner schwerer hat, den zu verteidigen. Ich glaube schon, dass man das dann im Video, was man geguckt hat, dann gesehen hat, okay, das mache ich jetzt vielleicht neu in Anführungszeichen oder anders und daran muss man weiter arbeiten, weil das klappt. Und dann einfach mit diesen positiven Aktionen, mit diesen guten Spielen, auch in der Menge, die man hatte, natürlich entwickelt man da ein Selbstbewusstsein und möchte vielleicht den Ball einmal häufiger in der Hand haben, weil man weiß, okay, man ist im Flow, man will die richtige Entscheidung treffen und das hilft dem Team. Also nicht, weil ich 12 Tore werfen will, sondern weil ich dann vielleicht in dem Moment der Überzeugung bin, ich kann dem Team helfen, auf der Siegerstraße zu landen. Ich glaube schon, dass alles im Verbund strahlt zum einen sicherlich Selbstbewusstsein aus, was natürlich anders wieder auf die Gegner wirkt, wo sie sagen, okay, wir müssen uns vielleicht mehr auf mich einstellen, dann sind mehr Plätze wieder und Räume für die Mannschaftskollegen da. Und das öffnet dann vielleicht auch irgendwo für die Teamkollegen wieder Räume, wenn sie für mich arbeiten können und ich dann wieder von denen profitieren kann. Also das ist so vielleicht so eine Synergie, die dann entsteht, die du halt vielleicht nicht komplett verteidigen kannst. Weil wenn wir uns auf Gegner vorbereiten, müssen wir auch sagen, gewisse Dinge müssen wir zulassen, weil du kannst nicht alles verteidigen. Und das können wir halt aktuell, finde ich, sehr gut nutzen. Bei den Recken, aber auch in der Rolle in der Nationalmannschaft mit den Teamkollegen, die ich da habe.
Du hast, glaube ich, jetzt auch in dem einen oder anderen Spiel auch schon mal gemerkt, zumindest wirkt es für mich immer so, dass wenn man natürlich als Spieler, der mehr im Fokus steht, auf der auch viel Verantwortung trägt, dass das auch manchmal wehtun kann, oder? Also du hast schon das eine oder andere mal ganz schön auf die Mütze bekommen und die Gegner nehmen dich da auch nicht zimperlich ran, weil sie sich natürlich vorher auch sagen, hier den Renas, den müssen wir auf jeden Fall stoppen. Also das in manchen Spielen tut's auch mal weh, gibt's einen blauen Fleck mehr? Ist das so?
Ja, also ich glaube, die schreiben sich schon auf die Fahnen, dass die mit Härte einfach gegensteuern möchten, damit ich ungern in die Zweikämpfe gehe. Das möchten wir auch andersrum teilweise genauso. Ja. Das ist ein Mittel halt im Handball. Aber ja, ich versuche mich davon nicht zu blenden oder ich lasse mich da auch nicht stören. Dann tut's halt mal eben weh. Aber im ganzen Adrenalin, das merkt man dann halt auch nicht immer alles so richtig. Sondern erst dann am nächsten Morgen, wenn da irgendwas weh tut und man weiß nicht warum. Aber klar, das gehört zu unserer Sportart und es macht ja trotzdem Spaß, weil man zusammen auf dem Feld steht, erfolgreich ist und dann geht man auch dafür, fürs Team, durchs Feuer und durch die Schläge.
Ja. Apropos Spaß, du warst natürlich auch nach den Olympischen Spielen ein gefragter Interviewgast in einigen Sportformaten, auch im deutschen Fernsehen. Unter anderem warst du im legendären aktuellen Sportstudio zu Gast nach den Olympischen Spielen und hast ja auf die legendäre Torwand geschossen. Was für Sportgrößen haben schon auf diese Torwand geschossen. Du durftest das jetzt auch machen. Ihr habt das dann ja im Team gemacht, ne? Also ich war, glaube ich, mit Leo Neugebauer zum Beispiel, dem Zehnkämpfer, da und mit Sonja Greinacher, der Basketballerin. Und du hast zwei Schüsse oben, glaube ich, übernommen im Team und einen getroffen. Aber das sah richtig stark aus. Hat's Bock gemacht, da dabei zu sein, selber da in dem im Sportstudio dabei zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Es war schon nochmal was Besonderes, weil es ja eben vielleicht nochmal im Sport einen anderen Stellenwert hat, dieses Sportstudio, weil auch viele andere Größen immer da waren. Und es war schon ein cooles Erlebnis, auch gerade mit den Leuten da, weil die auch ja Sportler sind, aus Paris kamen und man irgendwie eine ähnliche Geschichte hat mit Medaillen in der Hand. Und das war schon cool, alles zu hören, zu sehen, wahrzunehmen. Und natürlich die Torwand, da hatte ich große Kritiker zu Hause, die sagen, du triffst doch eh nichts und brauchst gar nicht dich anzustellen. Und natürlich, die musste ich überzeugen und habe es dann auch im Bravo geschafft. Und das halte ich denen auch jetzt noch heute vor. Egal, wie die Leistungen dann beim Fußball im Training sind.
Also das oben muss man auch, glaube ich, erstmal treffen. Das ist nicht, das ist so, nicht, das, nicht so einfach.
Das muss man erstmal treffen und das sollen die Kritiker erstmal nachmachen.
Ja, genau. So sieht's aus. Ich habe vorhin deine Bescheidenheit angesprochen, die, ja, wo ich ja immer denke, auch wahrscheinlich ein großes Plus ist für dich, dass du halt nicht sagst, ich heb jetzt irgendwie ab, sondern ich arbeite tagtäglich weiter hart an mir. Und da warst du, glaube ich, auch mal in irgendeinem Interview, das ich von dir gehört habe, hast du eine schöne Geschichte erzählt, was dich erdet und auch vielleicht so ein bisschen runterholt, über deine Großmutter in Lettland. Die wohnt noch in Lettland, hast du da, glaube ich, erzählt, und unter ziemlich einfachen Verhältnissen, die man sich hier gar nicht vorstellen kann, und wenn du sie da mal besuchst, dass dich das auch immer wieder sehr auf den Boden zurückholt, von der schillernden Sportwelt, sage ich mal, wenn du dann da ab und zu mal zu Gast bist. Erzähl noch mal, wie lebt sie da?
Ja, also wir sind mittlerweile ein wenig am Sanieren bei ihr, weil damit sie auch vielleicht das bisschen einfacher hat. Aber ja, da war jetzt vorher ein Plumpsklo drin, ohne Spülung, ohne alles.
Also auf dem Land in Lettland, genau, ein ländliches Gebiet. Ja.
Genau, drumherum ist nix. Da siehst du morgens, vielleicht sind da Rehe am Baum und spazieren da durch den Garten. Und heizen tut sie auch mit Holz, das immer angeliefert wird, was sie aus der Scheune holen muss. Und da gibt es einen Ofen in der Küche, damit wird auch das ganze Haus geheizt und auch gekocht. Da gibt es auch, oder bisher noch nicht, eine Dusche, die wird auch jetzt reingebaut. Aber vorher war das so, wenn ich im Sommer da war und zum Beispiel Sport gemacht habe, weil ich mich ein bisschen vorbereiten musste auf die neue Saison, dann gab es einen Bottich, da wurde kochend heißes Wasser reingefüllt, mit einem kalten Wasser gemischt. Und dann wurde dieser Bottich mit einem Haken irgendwo im Ast gehängt. Und dann hast du dich unterm Ast nackig runtergestellt auf dem Land. Keiner drumherum, hast dich halt dort geduscht. Genau, und so lief das ab. Und ja, ich kenne es auch aus der Kindheit. Da hat sie auch ein Gewächshaus, Tomaten, Gurken, Salatblatt, wird alles angebaut, Kartoffeln. Ja. Daraus wurde das Mittag dann auch gemacht. Und dann vielleicht noch vom Nachbarn ein bisschen Fleisch geholt, ein bisschen Milch geholt, saure Sahne, Quark, Frischkäse, König, Frischkäse, sowas halt. Also war das schon ja auch sehr natürlich alles, sage ich mal. Und wir hatten auch extrem viele Obststräucher und viel Früchte, Apfelbaum, woraus wir dann, oder wo meine Mama zum Beispiel dann immer alles runtergepflückt hat, daraus Sirup gemacht hat oder Apfelsaft. Und das war dann auch, sage ich mal, unsere Schorle dann und nicht dann die gekaufte. Ja, aber das ist dann nochmal was anderes, wie du gesagt hast. Man lebt hier in Deutschland, verdient mit Handball sein Geld, hat eine Wohnung, muss sich nicht irgendwie sich kümmern, dass irgendwie das Geld fürs Essen nicht reicht. Man kann auch gut essen, gesund essen, was ja auch heutzutage teuer ist. Und klar, dann kommt man da nach Lettland und merkt, okay, das ist halt nochmal ein bisschen anders alles. Ja.
Ganz andere Welt, ne? Nochmal, in die man eintaucht. Inwieweit, das klingt jetzt nicht unbedingt danach, dass deine Großmutter da jetzt ein Dein-Abo hätte, wo sie mit super Internetleitung deine Spiele verfolgen kann. Inwieweit hält sie sich auf dem Laufenden? Telefoniert ihr ab und zu mal, telefonieren deine Eltern? Also wird er sicherlich auch wissen wollen, was ihr Enkel hier so leistet.
Das ist
auf
so.
Der Platte.
Aber man muss sagen, auf dem Land in Lettland gibt's 4G. Also das ist anders als in Deutschland.
Okay, krass, ja.
Aber ein Dein-Abo hat sie jetzt nicht. Aber ich habe ihr auf jeden Fall die HBL-App runtergeladen. Da kann sie immer mal wieder draufschauen, wie es aussieht. Aber klar, ruft sie ab und zu mal an und fragt, wie es geht. Und auch sicherlich mit meinen Eltern tauscht sie sich da aus. Also da ist auf jeden Fall Kontakt vorhanden. Und da wird sie auch jedes Jahr besucht im Sommer, wenn ein bisschen Zeit ist. Es kommt auch bei mir ein bisschen drauf an, habe ich Zeit, habe ich keine Zeit. Ich war jetzt die letzten Jahre im Sommer viel unterwegs. Aber ja, wenn es passt, dann besuche ich sie auf jeden Fall und helfe ihr auch mit Mom mit ein paar Sachen, wenn es mal ums Rasenmähen geht oder Holz ins Haus tragen und so eine Sachen.
Ja, deine Eltern bzw. dein Vater, das habe ich neulich auch mal gesehen, war in einem Beitrag zu hören und zu sehen. Da war er in der Halle und wurde interviewt von Kollegen vom Fernsehen und hat auch natürlich, das hat man in seinen Augen gesehen, ist natürlich mächtig stolz. Inwieweit sind deine Eltern und auch gerade dein Vater eine wichtige Stütze für dich nach wie vor, wenn es auch mal darum geht, sich abseits vom Trubel mal zu besprechen, für die nächsten Schritte der Karriere vielleicht auch, oder weiß ich nicht, mal Rücksprache zu halten, sich eine Meinung einzuholen. Wie sieht's da aus?
Ja, natürlich waren die Eltern immer oder sind grundsätzlich die Grundlage dafür, dass man diesen Weg gehen konnte, weil du musst ja auch erstmal das Kind mit 13 aus dem Haus lassen zum Sportinternat. Das sind ja auch wieder Kosten, die entstehen. Und klar, sprechen wir mal über gewisse Angelegenheiten, wenn es, wie gesagt, um die sportliche Situation geht, wie sie aussehen könnte. Und da hole ich oder hat mein Papa auch seine Meinung. Aber er sagt auch immer, ja, wenn du es nicht so siehst, auch immer alles okay, soll's machen, wie du es machst. Ja. Aber ich sehe es so und ja, wenn es dir hilft, dann schön.
Ich glaube, er hatte da erzählt, dass du schon als kleines Kind gesagt hast, mein Ziel ist, ich möchte mal der beste Handballspieler der Welt werden. Stimmt, ne?
Das habe ich wahrscheinlich als kleiner Bube so gesagt, ja. Aber klar, wer möchte es nicht? Ja. Wenn man die Kiddies sieht, die nach dem Spiel da auf dem Platz sind, die auch Unterschriften von uns einholen, so war ich ja auch. Ich war gerne zum Beispiel in Magdeburg, das ist ja aus Dessau nicht so weit entfernt. Da waren wir auch ab und zu mal ein Spiel besuchen. Natürlich hat man sich da Unterschriften dann eingeholt und wollte da auch auf dem Platz stehen und dann noch der Beste da sein. Klar, es ist ja, sind ja diese Träume, sind ja diese Anreize, die dich als Kind, als Jugendlicher halt dazu treiben, dann irgendwann mal in der Bundesliga zu landen.
Und du lebst deinen Traum aktuell voll und ganz, das kann man glaube ich schon mal sagen, auch wenn du natürlich als Kind da sagst, ich will der Beste von allen werden, warum nicht? Aber selbst wenn das jetzt dann nicht ganz klappen würde, mein Gott, du hast deinen Traum sozusagen jetzt schon mal verwirklicht und schwebst aktuell auf einer echten Erfolgswelle. Das ist richtig, es macht auch Spaß, das als Zuschauer zu beobachten. Mich würde jetzt nochmal interessieren, beziehungsweise das ist natürlich eine Sache, wo die Recken-Fans, glaube ich, auch immer sehr genau hinhören. Jetzt ist es natürlich so, bei der EM, bei Olympia, du hast dich natürlich auch in den Fokus von anderen Vereinen gespielt und das bleibt ja nicht geheim und es wird sicherlich auch Interessenten geben, darum geht's mir jetzt aber gerade gar nicht, sondern es wird ja auch immer wieder von dir angesprochen, wenn es eben um diese Thematik geht, wie lange bleibst du noch in Hannover, bleibst du hier oder was weiß ich, dass du sagst, das weiß ich alles noch nicht so genau, aber im Moment passen für mich ja einfach die Rahmenbedingungen so gut, um mich noch weiter zu entwickeln. Was sind diese Rahmenbedingungen? Woran würdest du es festmachen? Was ist gerade das, wo du sagst, das passt hier einfach für mich im Hier und Jetzt?
Ja, für mich ist, glaube ich, einfach wichtig, dass ich viel spielen kann. Das konnte ich ja auch die ersten 2 Jahre, auch wenn ich dann die ersten Jahre in der Bundesliga hatte und mit Branko noch damals einen Champions-League-Spieler eigentlich vor mir hatte, habe ich ja die Spielzeit bekommen und konnte trotzdem Fehler machen, hatte auch miserable Spiele und habe trotzdem danach gespielt, wieder das Spiel, wo vielleicht andere dann erstmal 3 Spiele auf der Bank sitzen. Diese auch Überzeugung vom Trainer, von Christian, die ich bekommen habe, die hat mir schon sehr geholfen, einfach dann trotzdem mutig zu bleiben im Spiel und so nimmst du ja auch am besten deine Entwicklung. Das ist ein ganz großer Faktor und auch dieses Umfeld, wo man hier ist, okay, du verlierst gegen Flensburg im Pokal und spielst in Bietigheim unentschieden, da ist ja bei anderen Top-Teams sofort wieder riesige Krise. Und darauf habe ich einfach aktuell keine Lust, dass wenn man einfach 1, 2 schlechte oder in Anführungszeichen schlechte Spiele hat, dass direkt hier irgendwie eine Krise ausbricht. Und wir fahren im ruhigen Fahrwasser, wo uns das passieren kann. Natürlich haben wir den Anspruch, dass nicht in der Häufigkeit passieren darf. Und das trägt auch einfach dazu bei, dass man einfach trotzdem weiter Spaß hat an den ganzen Spielen, am Training. Und das bringt ja auch eine gewisse Leistung. Und ich bin da auch so einer, der jetzt nicht so ist, okay, gib mir die Kohle, ich gehe irgendwo ins Ausland und wohne da in, was weiß ich, für einer Ecke, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe und dann bringe ich meine Leistung. So schätze ich ein, dass ich nicht so bin, sondern dass ich eben, dass für mich alles zusammenpassen muss. Deswegen habe ich immer auch bei den Recken verlängert. Also jetzt nicht nach dem Motto, okay, ich verlängere ein Jahr und dann schaue ich, ob ich ein besseres Angebot habe. Nee, das nicht, sondern weil für einen jungen Spieler einfach immer viel passieren kann, wie man sieht, in den letzten 12 Monaten viel passieren kann. Was die Entwicklung angeht, was die Rahmenbedingungen angeht. Und deswegen habe ich immer Jahr für Jahr verlängert, um zu schauen, passt es immer noch für beide Seiten. Und das ist immer noch aktuell so. Und hier bin ich auch total glücklich und ja, möchte halt schauen, was wir einfach aus dieser Mannschaft machen können. Weil auch wenn wir auf Platz 2 sind und gerade schön dastehen, würde ich nicht sagen, dass wir alles am Potenzial ausgeschöpft haben, wie wir es vorher schon drüber gesprochen haben. Das werden wir jetzt im Dezember sehen, was noch am Potenzial da ist, wo sind noch die Kleinigkeiten, die fehlen. Und genau, solange das noch nicht ausgeschöpft ist, bin ich auch wirklich hinterher, das auch hier auszuschöpfen.
Das merkt man auch bei dir auf dem Spielfeld und natürlich gehöre auch ich zu denjenigen, die natürlich hoffen, dass du noch lange, lange bei den Recken bleibst, das ist kein Geheimnis, aber ja, unabhängig davon, wie gesagt, es macht einfach Spaß, dir gerade zuzuschauen, wie du aufblühst, wie du Verantwortung übernimmst und von daher ist das jetzt mal das Wichtigste, dass du auch gesund bleibst und genauso weitermachst, Renas, das macht gerade sehr, sehr viel Spaß. Zum Abschluss kommen wir jetzt nochmal zu einer kleinen bunten Fragerunde, wie immer, unsere Kategorie auf die 12 und da schauen wir auch nochmal ein bisschen auf Olympia, aber da gucken wir jetzt nicht auf Olympia so im sportlichen Sinne, sondern ich würde gerne nochmal so ein paar versuchen, so ein paar Dinge von Olympia vom Drumherum aus dir rauszukitzeln. Legen wir mal los.
Voll auf die 12.
Was gab es denn im olympischen Dorf eigentlich zu essen und wie hat es geschmeckt?
Ich glaube, wir wurden mit den Grundmitteln gut ausgestattet. Nudeln, Reis, Hühnchen, Tomatensauce, Boldo, Obst, Gemüse. Und einfach, ja, weil wir einfach so viele waren, so viele Sportler, klar hat es jetzt nicht sehr gut geschmeckt, weil wie auch, wenn du für so viele Leute kochen musst.
Großküche, Kantine.
Genau, ja, genau, so ja. Kann man sich das vorstellen. Da hat man halt ein bisschen nachgesalzen und ja, das Essen war dann halt irgendwann, sag ich mal, ein bisschen langweilig, in Anführungszeichen, weil häufig es dasselbe gab. Klar, musst du ja als Sportler diese Sachen auch viel essen,
ja.
Aber ja. Irgendwann wurde es langweilig, aber es gab ja auch zum Glück in Paris, im Olympischen Dorf, auch so eine Bäckerei, wo die dann auch wirklich Croissants und Schokobrötchen und Baguettes selbst gebacken haben. Und ja, da hat man sich zwischenzeitlich da mal bedient, schön Butter und Salz und das hat dann auch gut getan.
In Sachen Kaffee, da weiß ich ja, dass du auch Kaffeeliebhaber und auch Feinschmecker bist, so ein bisschen Hobbybarista-mäßig unterwegs. Wie war es mit dem Kaffee? Im Olympischen Dorf?
Da gab es auch einen Kaffee, die auch aus der Siebträger was gemacht haben.
Okay.
Also waren wir da gut bedient, da hat mal immer mal wieder einer vom Café unten, weil es war so, wir hatten das deutsche Haus und unten war so eine Lounge. Mhm. Und innen drin war so ein Café. Also wir hatten ein bisschen Glück damit. Dann ist einer halt runtergefahren mit dem Fahrstuhl, hat 5, 6 Cafés geholt. Und dann saßen wir oben im Zimmer, im Wohnzimmer und haben dann ein bisschen auch andere Sportarten geschaut und so mal die freie Zeit vertrieben.
Ja. Apropos andere Sportarten geschaut, inwieweit hast du Zeit gehabt, auch mal andere Sportstätten? Also warst du mal irgendwo, konntest du mal irgendwo vor Ort sein, dir eine andere Sportart angucken, auch also vor Ort jetzt, wirklich auf der Tribüne?
Leider nicht, das habe ich mir eigentlich vorgenommen gehabt. Aber ja, wir haben ja eigentlich ein Ticket pro Spieler gehabt, pro Tag, mhm, wo wir uns eine Veranstaltung aussuchen durften. Aber da waren die Karten sehr schnell verkauft und wir hatten da einfach keine Tickets mehr. Die Veranstaltungen waren super besucht. Ich wollte mir mal eigentlich Leichtathletik angucken, weil es das auch das nächste war, nun am Olympischen Dorf. Ja. Und wenn da mal vielleicht sowas wie 3x3 Basketball war, das war immer recht spät und hat nicht gepasst, wenn wir am nächsten Tag gespielt haben. Deswegen habe ich das leider nicht geschafft.
Ich wäre, glaube ich, gerne mal zum, also ich war auch nicht da, jetzt gar nicht und auch hatte auch nicht irgendwie geplant, aber das Stadion Beachvolleyball am Eiffelturm.
Ja,
mit
genau.
War natürlich, sah die gigantisch aus. Also es war echt ein tolles Setting, was die da aufgebaut
das
haben.
Das war leider eine Dreiviertelstunde, glaube ich, weg von uns. Deswegen hat es jetzt für mich leider nicht ganz reingepasst. Deswegen habe ich das vorm Fernseher geschaut.
Okay. Kommen wir nochmal ins Olympische Dorf zurück. Da ist es natürlich auch so, dass, du hast es gesagt, viele, viele Sportler sind da und da laufen natürlich auch der ein oder andere Star einem mal über den Weg aus anderen Sportarten. Und da habe ich was gelesen. Es gab so einen kleinen Moment mit, was glaube ich, dir und auch noch mit Juri Knorr oder so. Simone Biles, die super Turnerin aus den USA. Ihr habt versucht, ein Autogramm oder ein Foto oder was war da? Und dann hat das nicht so ganz funktioniert. Erzähl doch mal.
Ja, genau. Also wir haben sie in der Mensa dann gesehen und dachten, ja komm, holst dir mal ein Foto oder wir als Gruppe. Aber dann waren wir so unverschämt und haben sie beim Essen angesprochen. Okay. Und das fand sie nicht so cool und wollte natürlich in Ruhe essen und jetzt nicht sich mit Bildern beschäftigen, aber ja, wir haben lange überlegt, sollen wir das machen oder nicht. Und dann hat Juri gesagt, okay, ich frage jetzt einfach. Und dann war er der Leidtragende, der einen Korb bekommen hat.
Okay.
Also, ja, auf jeden Fall zum Schmunzeln.
Alles klar. Habt ihr sonst irgendwie, also hast du sonst mal irgendjemanden noch auch von den Deutschen vielleicht getroffen aus anderen Sportarten, wo man sich auch mal ausgetauscht hat? Oder war das jetzt gar nicht so krass intensiv bei dir?
Nee, das war nicht so intensiv. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir einfach als Mannschaftssport vielleicht für uns in der Blase waren, weil es auch recht viel war, alle 2 Tage gespielt. Aber ich habe die deutsche Basketball-Nationalmannschaft gesehen. Die habe ich mal kurz oben auf der Dachterrasse getroffen. Vielleicht ärgere ich mich, dass ich kein Bild mit denen gemacht habe, weil ich schon Basketball-Fan bin und da auch die NBA-Stars mit Dennis und die Wagner-Brüder da waren. Vielleicht im Nachhinein hätte ich mir da ein Bild holen sollen, aber ich wollte die jetzt auch nicht nerven wiederum und die nach dem Bild fragen, weil die ja im Olympischen Dorf dann sehr gefragt waren, als sie da waren.
Du wirst bestimmt nochmal deine Gelegenheit bekommen und sie bei anderen Gelegenheiten nochmal wieder treffen, da bin ich mir relativ sicher. Wie steht's eigentlich um dein Französisch? Verstehst du Französisch? Kannst du ein bisschen sprechen, jetzt wo der da in Paris unterwegs war?
Nee, gar nicht. Also ich hatte es auch in der Schule nicht, deswegen bin ich da sehr blank, was das angeht.
Okay, dann hast du aber eine gute Ausrede, weil ich hatte es in der Schule und ich bin genauso blank und ich habe mir alles wieder vergessen. Ich war genauso schlecht. Also wenn du es gar nicht hattest, dann hast du eben eine gute Ausrede parat. Du warst auf dem Zimmer mit Justus, wenn ich richtig informiert bin, im Olympischen Dorf. Wie hat das so geklappt mit euch beiden? Seid ihr als Zimmerkollegen immer harmonisch oder liegt da auch mal was rum und es gibt Reibungspunkte, weil du mal sagst, oh Justus, jetzt räum deinen Kram weg oder umgekehrt? Wie war das so?
Nee, das war eigentlich sehr harmonisch, aber klar, im Olympischen Dorf waren die Zimmer nicht ganz so groß und da hatten wir nur sowas wie ein aufgestelltes Regal bekommen, jeder eins. Und wir hatten ja extrem viele Taschen, extrem viele Sachen. Mhm. Und da mussten wir schon einmal sagen, komm, jetzt räumen wir mal auf, weil hier sieht's aus wie Sau. Es war wirklich wie eine kleine Messi-Wohnung, das Zimmer.
Okay.
Mit den ganzen Sachen und den ganzen Plastiktüten, wo die Sachen drin waren. Das haben wir einmal gemacht und das hatten wir dann auch erledigt.
Ja. Ja gut, geht schneller in so einem kleinen Zimmer, ne? Wenn du dann mal vom Training kommst oder vom Spiel und sagst, oh, jetzt erstmal in die Ecke schmeißen.
Genau.
Und in so einem kleinen Zimmer, da sieht es dann natürlich schneller aus, als hätte die Bombe eingeschlagen, klar. Letzte Frage, Renas, geht auch nochmal um Olympia, aber eher mit dem Blick in die Zukunft. 2028 wäre das nächste Mal Los Angeles. Hollywood sozusagen, also anderes Ende der Welt. Ich denke mal, dass du sportlich da den Anreiz hast, dabei zu sein. Reizt dich, würde dich das auch so als Ziel nochmal reizen, LA, USA?
Auf jeden Fall. Mich reizt USA sehr, auch grundsätzlich mal dahin zu fliegen und sich das mal anzuschauen, weil ja ich ja im Sommer nicht so viel Zeit hatte die letzten Jahre. Das will ich bis dahin auf jeden Fall schaffen, mal in Amerika gewesen zu sein. Ob es dann LA wird, das weiß ich nicht. Aber so auf jeden Fall ein Riesenanreiz, weil alle haben gesagt, in Paris war schon mit der Eröffnungsshow schon eigentlich mit das Größte, was sie erlebt haben oder auch das Coolste, Schönste, Bestorganisierteste. Aber ich glaube, wenn wer sowas nochmal toppen kann, dann die Amis. Und da bin ich sehr gespannt, was die aus Los Angeles machen. Und es wäre echt richtig cool, dann auch da dabei zu sein, auch vom Standort. Weil ja, bekanntlichermaßen ticken die Amerikaner ein wenig anders und ja. Das mal zu erleben wäre schon ganz cool.
Da hast du eigentlich recht, da so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn sich jemand auf der Welt nicht nachsagen lassen will, dass man jetzt nicht die größte Show bei der Eröffnung gemacht hat, dann sind es die Amerikaner. Also die werden da auf jeden Fall sich was überlegen, um das nochmal zu toppen, was Paris da gemacht hat, ja. Rinas, das hat sehr viel Spaß gemacht mal wieder mit dir. Schön, dass du mal wieder hier warst. Ich habe ja schon ausführlich gesagt, wie viel Spaß es macht, dir zuzuschauen und den Recken aktuell zuzuschauen. Und wir freuen uns jetzt einfach gemeinsam auf das nächste Heimspiel-Highlight am Samstag gegen den SC Magdeburg. Bleib gesund, das ist wie gesagt das Wichtigste. Und ja, schön, dass du da warst.
Danke auch, hat Spaß gemacht.
Und mit dir auch zum Abschluss unser Schlachtruf Recken.
Rocken.
Der Recken-Handball-Podcast mit der TSV Hannover-Burgdorf. Präsentiert vom A2-Shopping-Center Alt-Warnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen.